Ich freue mich, dass ich heute wieder ein paar Worte zu euch sagen darf. Das ist schon lange her und es hat ja auch Gründe gehabt. Und es war ein kleines Missverständnis gewesen. Es war in dem Plan, waren zwei Predigtplätze frei und Arthur hatte mich vor längerer Zeit besucht und wir sprachen darüber, dass ich auch wieder eine Predigt halte. Und dann waren die beiden Plätze frei. Und dann schrieb ich Arthur an, Arthur, an dem Tag könnte ich. Und er sagte, ist okay, ich sage es deiner Gemeindeleitung weiter, aber das ist wohl vergessen worden. So, und dann hatten wir uns beide darauf vorbereitet, auf eine Predigt, Koffi und ich dann, und wir haben uns letzte Woche geeinigt, dass ich heute hier vorne stehen darf.
Beide nacheinander.
Ihr wisst ja, dass ich meistens auch immer Botschaften von Daniel und von Offenbarung mit euch besprechen möchte. Und so ist es auch heute wieder der Fall. Ich möchte mit euch ein sehr aktuelles Thema besprechen. Wir machen uns heutzutage sehr viele Gedanken, was in der Welt passiert und was die Bibel dazu sagt. Wir erleben in den letzten beiden Jahren Corona, den Krieg in Syrien, Irak, Afghanistan und aktuell den in der Ukraine. Oder die Hitze in Europa mit den vielen Bränden, die wir in den Fernsehen sehen. Wir fragen uns, kommt Christus bald? Und ich freue mich, dass den Einleitungstext Jethro vorlesen darf. Ich hatte ihn letzte Woche gefragt, ob er dazu bereit ist und ich finde es toll, dass du das vorlesen willst. Und zwar 2. Timotheus 3, 1 und 2 und Römer 13, Vers 12.
Dies aber sollst du wissen, in den letzten Tagen werden schwere Zeiten anbrechen, denn die Menschen werden selbstsüchtig, geldgierig und hochmütig sein, sich wichtig machen, lästernd reden führen, den Eltern den Gehorsam verweigern, sie werden undankbar sein, gottlos, herzlos und unversöhnlich sein, verleumderisch, maßlos, roh und dem guten Feind. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nah, so lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffe des Lichts.
Dankeschön, Jethro. Vielen, vielen Dank. Ich finde das schön, wenn unsere Jugend Bibeltexte vorträgt und wir sie einbinden. Und dann bist du ja nicht gefreut, dass du ja gesagt hast. Im ersten Text führt Paulus einen Lasterkatalog an. Kein guter Text für eine erbauliche Predigt. Aber Christen haben immer in den letzten Jahrhunderten in der Weltgeschichte geglaubt, in der Endzeit zu leben. Hingegen ist im zweiten Text von Römer von Paulus zwei wichtige Aussagen. Erste, die Nacht ist vorgerückt. Also das Ziel, das Gott uns mit seinem Wort mitgeteilt hat, ist vorgerückt. Wir kommen dem Ziel immer näher. Aber er sagt uns auch zweitens, was wir tun sollen, um dieses Ziel zu erreichen. Nicht das Wort als Schreckensbotschaft sehen, liebe Geschwister, sondern als frohe, erlösende Botschaft, die uns dem Heiland näher bringt. Das ist doch eigentlich die Kernaussage. Das soll uns Freude bereiten. Paulus hat seinen Gemeinden nicht nur von Jesus Christus erzählt, von seiner Wiederkunft und sie ermahnt, treu zu bleiben, sondern auch in den Krisenzeiten immer wieder gefragt, wie es mit ihnen weitergeht. Denn er wusste, dass durch das Judentum die junge Gemeinde immer wieder von Falschlehren konfrontiert wurde. Er sagte immer den Gemeinden, Jesus kommt wieder. Eins dürfen wir gewiss sein. Jesus selbst kümmert sich immer wieder persönlich selbst darum, dass diese Hoffnung tief in unsere Herzen geschrieben wird. Aber wir müssen es zulassen. Hierzu gibt es eine interessante Stelle in der Bibel, wie Jesus es mit uns macht. Lest bitte heute Nachmittag, wenn ihr Zeit habt, die komplette Offenbarung 2 und 3. In der Kürze der Zeit können wir jetzt nur einige Stellen daraus nehmen. Wie ihr ja kennt, sind dort die 7 Sendgemeinden aufgeführt, die Sendschreiben an die Gemeinden. Die sind uns bekannt und es lohnt sich noch einmal, diese zu studieren. Wie ich gerade sagte, in der Kürze der Zeit können wir nicht tief in die Geschichte jeder einzelnen Gemeinde eingehen. Ich möchte eine Vision von Johannes mit euch betrachten. Johannes sieht Jesus in den Gemeinden. Da gibt es 7 Sterne, 7 Engel und 7 Leuchter. Und das sind die Gemeinden. Jesus spricht ganz persönlich zu diesen Gemeinden. Und was sagt er diesen Gemeinden? Da gibt es Adressaten. Die Gemeinde Ephesus, die Gemeinde Syrma, die Gemeinde Pergamon, die Gemeinde Thyatira, die Gemeinde Sardes, die Gemeinde Philadelphia und zuletzt Gemeinde Laodicea. Das waren alles Gemeinden, die zur Zeit des Johannes, als er auf der Insel Patmos im Gefängnis war, existierten und eine Botschaft von Jesus selbst bekommen hatten. Diese Botschaften hatten 3 Punkte. Auf der einen Seite sagt Jesus, wie er diese Gemeinden sieht, wie die Gemeinde funktioniert und mit welchem Glaubensstand sie haben. Jesus macht eine Bestandsaufnahme. Ich fasse einmal zusammen, was er der Gemeinde in Ephesus in Kapitel 2 sagte. Sie haben Geduld, können Böses nicht ertragen und sie haben die erste Liebe verlassen. Das ist eine schlimme Rüge. Die möchte man doch nicht hören. Jesus ist doch hier nicht taktvoll, oder? Na ja, könnte der postmoderne Mensch sagen, man kann doch einmal die erste Liebe verlassen. Das Leben und die Gefühle ändern sich doch mal von Zeit zu Zeit. Oder die Gemeinde Syrma, Verse 8 bis 11. Du hast Bedrängnis, du hast Armut, aber es wird auch gesagt, du bist reich. Reich. Jesus sagt, ihr habt Probleme, aber schaut euch mal um. Es geht euch doch gar nicht so schlecht. Dann sagt er zu der Gemeinde Pergamon, Verse 12 bis 17, ihr habt den Glauben an mich nicht verleugnet. Ich wiederhole es nochmal. Ihr habt den Glauben an mich nicht verleugnet. Ein wunderbares Lob. Es gab bestimmt Menschen in der Gemeinde, die in der Christenverfolgung wie Petrus gefragt wurden, du bist doch auch einer von denen, die Jesus nachfolgen. Wenn ja, dann musst du mit Konsequenzen rechnen. Das gab es bestimmt in der jungen Gemeinde. Aber diese Gemeinde Pergamon wird gesagt, dass sie Jesus nicht verleugnet haben. Obwohl es Leute gab, die auch Irrtümer in der Gemeinde verbreiteten. Nun zu der Gemeinde Thyatira, Verse 18 bis 29. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Aber da ist die Sache mit Isabel, die sich eine Prophetin nennt. Sie lehrt die Knechte von Johannes und verführt sie zur Abgötterei. Diese Verführung trifft ja nicht nur auf die Gemeinde Thyatira zu, denn wir wissen, dass die Offenbarung auch zu der heutigen Gemeinde spricht. Das kann also auch auf uns heute zutreffen. Wo werden wir heute verführt? Nur als Beispiel, sind da Bündnisse mit anderen Kirchen? Können das auch zu einer Verführung führen? Jesus sagt auch Schlimmes von der Gemeinde Sardes, Offenbarung 3, Verse 1 bis 6. Hier Vers 1. Du hast den Namen, dass du lebst. Du bist doch tot. Das ist ein niederschmetterndes Urteil. Ich glaube, dann wären wir ganz deprimiert, wenn das einer zu uns sagen würde. Da lebst du und dann sagst da Jesus, du bist tot. Wie fühlst du dich da, wenn du das hörst? Hast du dann keine Verbindung zu Jesus mehr? Oder Philadelphia, Verse 7 bis 13, hier Verse 11 und 12. Wenn du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit sie versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand die Krone nehme. Das sind Gläubige, die in der Öffentlichkeit und auch in Bedrängnis ihren Glauben bekannt haben und immer auf Jesus vertraut haben, dass er sie beschützt. Und schließlich Laodicea, Verse 14 bis 22. Ich lese jetzt hier die Verse 15 bis 17. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Das ist eine Bestandsaufnahme, die nicht schlimmer ausfallen könnte. Aber wie verhalten wir Menschen uns häufig auch anderen Menschen gegenüber oder auch Gemeindegeschwistern? Ja, vielleicht sogar von oben herab. Du gefällst mir gar nicht. Du hast die und die Fehler. Guck mal, wie du immer gekleidet hier ankommst. Oder räum doch mal deine Wohnung auf. Es können ganz banale Sachen sein. Man könnte noch viele andere Einzelheiten aufzählen, wie sich Geschwister verhalten könnten, damit sie diesem Text entsprechen. Teilweise merken wir das gar nicht und meinen es vielleicht auch gut. Ich selber schließe mich hier auch ein und habe da sehr viele Fehler gemacht. Ja, ich habe sie bereut vor Gott und es tut mir leid. Und dann hat Jesus zu allen Menschen in der Gemeinde Laodicea noch einen Ratschlag, der gar nicht so schwierig ist. Und darauf werde ich gleich noch eingehen. Aber in den Zusammenhang, was Jesus zu den Gemeinden in den Sendschreiben aussagt. Und nun möchte ich mit euch Offenbarung 2, Vers 5 lesen. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde einen Leuchter von der Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Hier wird schon der Gemeinde gesagt, was sie tun soll. Buße. Und auch hier lesen wir wieder das Wort Leuchter, wie es am Anfang in Offenbarung 2 steht, wo Jesus unter dem Leuchter steht. Hier seht ihr den ganz engen Zusammenhang. Und dann steht dort, ich werde über dich kommen. Den Gemeinden wird gesagt, ich komme, also tue, was ich sage. Und Jesus sagt immer wieder, ich komme wieder. Bei der Gemeinde Syoma fehlt dieser Hinweis. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Es wird zwar in Vers 10 gesagt, du bekommst eine Krone. Aber die Frage ist dann, wann? Wenn wir nun zur Gemeinde Laodicea springen, da steht da zum Schluss in Vers 21, dass sie auf dem Thron sitzen werden. Also müssen sie die Krone dann ja haben. Wenn man die Zusage bekommt, dass man die Krone bekommt und mit auf dem Thron Jesus sitzen wird, da muss dann jemand vorher kommen, der die Krone übergibt. Auch das ist ein Hinweis auf ich komme. Und in der Gemeinde Pergamus in Vers 16 steht, tue Buße, sonst komme ich rasch über dich. Erst wird mal gesagt, ich komme, ich werde kommen, du wirst die Krone erhalten. Und es steht auch das Wörtchen bald dabei. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich komme oder ich komme bald. Das ist doch eine Naherhoffnungsaussage. Das ist eine gute Botschaft von jemandem, von dem wir nur Gutes erwarten. In der Gemeinde Thyatira wird auch wieder in Vers 25 gesagt: Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Diese Menschen haben einen festen, unverfälschlichen Glauben. Sie halten fest daran. Gib das nicht auf. Gib nicht nach in eurem Glauben und Vertrauen zu mir und handelt auch danach. Es steht da explizit, haltet fest. Ein Beispiel. Es ist schon ein Unterschied, wenn ich habe ihn heute nicht an, meinen Ehering in der Hand halte. Da kann er mir leicht aus der Hand fallen. Wenn mir aber meine Frau sagt, halte ihn fest, stecke ihn an den Finger, kann ich ihn doch nicht so leicht verlieren. Das ist die beste Möglichkeit, ihn immer bei mir zu haben, an dem Finger. Manchmal nehmen Menschen Dinge in unserem Leben selbst in die Hand, dann fallen sie herunter oder gehen verloren und dann sagen wir, ist doch halt passiert, nimm es nicht so tragisch, wir können was Neues kaufen oder wir gehen einen anderen Weg. Aber so eine Einstellung kann fatale Folgen haben. Jesus sagt, gib Acht, was du hast, halte es fest, verliere deinen Glauben nicht, er ist dein Schatz. Ja, in der Gemeinde Sardes hört sich das in Kapitel 3, in Vers 3 auch wieder ein bisschen anders an. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast. Und bewahre es und tue Buße. Wenn du nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Wir finden da auch wieder den gleichen Hinweis. Statt halte es fest, steht da bewahre es und tue Buße. Der Hinweis auf einen Dieb ist schon ein arges Bild. Ist jemand hier, bei dem schon mal einer eingebrochen wurde? Bei euch. Ist das nicht etwas ganz Schlimmes? Man fühlt sich nicht mehr wohl in der Wohnung, wenn man weiß, dass jemand in den Schubladen gewühlt hat. Und wart ihr auf den Einbruch vorbereitet? Nein. Da ist wohl niemand vorbereitet und erschüttert, wenn es dann geschieht. Bei meiner Mutter waren auch Diebe in der Wohnung. Sie saß im Wohnzimmer und schaute Fernsehen. Und dann wurde in der Küche und im Schlafzimmer die Wertsachen geklaut. Sie hat nichts davon mitbekommen. Die Polizei gibt immer wieder gute Ratschläge, wie man sich schützen kann. Befolgt man die oder denkt man, naja, bei mir wird es nicht passieren. Oder heute ziehe ich nur die Tür mal so ins Schnappschloss und schließe sie nicht ab und bin dann gleich wieder da. Und noch einmal wird der Gemeinde Philadelphia in Kapitel 3, Vers 11 gesagt, siehe, ich komme bald. Und der Gemeinde Laodicea wird in Vers 20 gesagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus sagt seiner Gemeinde, ich bin unterwegs zu euch, seid wachsam und vorbereitet, empfangt mich mit frohen Herzen. Ich werde bald kommen. Ihr wisst weder Tag noch Stunde, so wie ein Dieb sich nicht ankündigt, aber ich stehe schon vor der Tür. Nochmal eine Frage, merkt ihr immer, wenn jemand vor eurer Haustüre steht? Ich nicht. Wer einer Krach macht dann, ne? Ja. Erst wenn jemand schellt oder klopft, merkt man das doch. Oder wenn jemand durch das Gartentor kommt, merkt man dann auch sofort, wenn jemand auf der Terrasse steht? Ich in der Regel nicht.
Vor kurzem hat unsere Nachbarin gesagt, Irene, bei euch war eine Oma im Garten, hat er gelaufen, sag ich doch. Ich habe nichts mitbekommen, aber die Nachbarin hat mitbekommen.
Ja.
Aus dem Altersheim.
Genau, aus dem Altersheim. Und die kam und die wusste nicht, wohin und die war noch zu Hause.
Ja, so passiert das.
Genau.
Die Aussage von Jesus, ich stehe vor der Tür, sag doch, ich komme bald und es dauert nicht mehr lange. Bibelkommentare zu den sieben Gemeinden sagen, dass es verschiedene Zeitepochen waren, auch verschiedene Situationen, die die Gemeinden durchlebt hatten. Deswegen macht Jesus die unterschiedlichen Aussagen und Warnrufe zu den Gemeinden, auch zu seinem Kommen. Eine Fehlentscheidung war und ist von Gemeinden, die genaue Wiederkunft Jesu zu berechnen. Wir kennen das auch aus unserer eigenen Geschichte, wo daraus die Adventbewegung entstanden ist. William Miller hatte aus den Bibeldaten im Alten Testament die Wiederkunft berechnet. Es sollte der 22. Oktober 1844 sein. Warum haben Gläubige solche Berechnungen angestellt? Es gibt Gemeinden, die machen das heute immer noch. Sie hatten erkannt, Jesus kommt wieder und es war ihr tiefster Glaube. Ich komme bald, ich stehe vor der Tür. Die Gläubigen wollten vorbereitet sein. Es ist nun schon mehr als 150 Jahre vergangen, wo unsere Gemeinde gegründet wurde. Geprägt war die Gemeinde von der Naherwartung des Kommen Jesus. Wovon sind wir heute geprägt? Sozialpolitische Themen, Klimakrise, die Liebe Jesu überdeckt alles. Ich habe es jetzt mal ein bisschen überspitzt ausgedrückt, ganz bewusst. Nicht wörtlich nehmen, bitte. Unsere Pioniere hatten später erkannt, dass dies nicht der Tag der Wiederkunft Jesu war, sondern der Beginn der Endzeit, des Gerichtes, wo Jesus ins himmlische Heiligtum einging. Es steht ja in Offenbarung 14, die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Sie hatten dann weiter geforscht, was Jesus über sein Kommen sagte. In Matthäus 24 steht, Zeit und Stunde weiß niemand, denn der Vater allein. Liebe Geschwister, wir erleben heute so viel, was in Matthäus 24 ab Vers 4 berichtet wird. Am Anfang zähle ich ja schon auf, aber in einer so Konzentration, wie es noch nie auf Erden gab. Schaut euch mal die Statistiken an von den ganzen Ereignissen, wie sie heute stattfinden, von der Anzahl und wie es in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten war. Es gab immer, aber nicht in dieser geballten Vielfalt. Die Gläubigen sollten vorbereitet sein. Ihr Lieben, wir warten. Wie warten wir nun mit dieser Erkenntnis auf die Wiederkunft Christi? Das ganze Leben ist doch ein Warten. Als Kind wartet man, eingeschult zu werden. Und dann mit 18 wartet man darauf, den Führerschein zu machen. Dann wartet man darauf, den Berufsabschluss zu haben. Und dann heiratet man und dann wartet man, Kinder zu bekommen, eine Familie zu gründen. Und zuletzt wartet man auf die Rente. Das sind doch unsere eigenen Lebensziele. Und jeder wartet anders. Der eine wartet passiv, der andere wartet aktiv. Der eine dreht Däumchen, der andere überlegt, was er machen muss, studiert die Bibel, prüft seine Aussagen, legt mit Gottes Hilfe Fehler und falsche Lebensgewohnheiten ab. Ich musste lange darin reifen und ich bin dankbar dem lieben Gott, dass ich in der Gnadenzeit noch vieles bereuen konnte und Menschen um Vergebung bitten durfte. Ich kann von mir sagen, dass ich in meiner Jugendzeit aktiv gewartet hatte. Später, im Berufsleben, kam dann passives Warten hinzu. Ich hörte mir Botschaften an, ohne darüber nachzudenken, suchte Ausreden zu meinem Fehlverhalten. Später, im reifen Alter, ist es wieder zu einem aktiven Warten geworden. Da bin ich dem Heiligen Geist sehr dankbar drüber. Ich lese und höre gerne Endzeitbotschaften aus der Bibel und von seiner Prophetin. Sie bereiten mir heute Freude. Ich habe keine Angst mehr, ob ich von den in der Bibel beschriebenen Verführungen bestehen kann oder nicht, weil ich Gott vertraue, dass er mir beisteht. Ja, ich kann seine Verheißungen einfordern. Und eine ist für uns in 1. Korinther 13, Vers 10 besonders wichtig. Und die sollt ihr wirklich jeder auch aufschreiben oder dick ankreuzen in der Bibel und bei Verführungen auch dem lieben Gott sagen, du hast es mir versprochen. Er wird einem nicht mehr Leid zufügen, wie man selbst ertragen kann. Ist das nicht eine wundervolle Verheißung? Vertraue Gott, er erfüllt es, nur du musst ihn darum bitten. Also aktiv sein und nicht passiv. Es kommt bei jedem Einzelnen darauf an, ob man der Verheißung und seinem Wort vertraut. Die Frage ist, möchte ich warten? Auf wen möchte ich warten? Ist es mir wichtig? Ja, sogar lebenswichtig? Wir können auch das Beispiel von den 10 jungen Frauen aufnehmen. Alle haben sich auf das Kommen des Bräutigams gefreut. Aber nur 5 hatten sich richtig vorbereitet, indem sie Reserveöl für ihre Lampen mitgenommen hatten. Kannst du dir vorstellen, dass man äußerlich einen Unterschied bei den 10 Jungfrauen feststellen konnte? Ich glaube nicht. Alle wurden müde und schliefen ein. Ist das auch nicht ein Bild von der Gemeinde Laodicea? Du hast die erste Liebe verloren. Du bist müde geworden. Ja, alle schliefen ein. Und als dann der Bräutigam kam, erwachten sie und freuten sich. Und nur 5 hatten noch Öl für ihre Lampen. Und das Öl steht für geistliches Öl. Also abzuwarten, Geduld zu haben zu seinem Kommen. Und ihr Herz war erfüllt von der Freude und der Wiederkunft Jesu. Oder in dem Fall jetzt hier des Bräutigams. Auch wenn sie einen längeren Zeitpunkt auf das Kommen warten mussten. Wieder ein Beispiel. Wie ist es, wenn ihr eine lange Autofahrt macht? Schauen wir nicht zwischendurch auf die Tankanzeige und denken, naja, ich müsste jetzt bald mal tanken? Fahre ich rechtzeitig zur Tankstelle, um den Tank wieder mit neuem Sprit zu füllen? Oder gehören wir zu den Menschen, die bis in die Reserve hineinfahren? Und denken, das sind ja noch 5 Liter, also kann ich noch 60 Kilometer fahren. Also, ich gehöre zu den Menschen, die schon eher tanken, wenn der Tank zwischen halb und ein Viertel leer ist. Ich habe gerne immer Reserve dabei. Ich weiß ja nicht, ob ich in einen Stau gerate. Ob ich dann nicht rechtzeitig noch irgendwo tanken kann und durch den Stau so viel Sprit verbrauche, dass ich nichts mehr habe. Das ist ein Bild, was man auf das Kommen Jesu anwenden kann. Bist du bereit, auch wenn die Wartezeit sich verzögert und du müde wirst und einschläfst, noch genügend Reserveöl, also Glauben, Vertrauen auf den Heiligen Geist sich verlassen, zu haben? Oder denkst du, naja, ich kann noch das und das alles erledigen, es dauert ja noch eine gewisse Zeit. Hat dich der Heilige Geist so geformt, dass du alle Zeit die Hände zu Jesus ausstrecken kannst? Ich wünsche es uns allen. Einen wichtigen Trost spricht Petrus allen Gläubigen zu, die ungeduldig sind. Lesen wir 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliches für eins hinauszögert halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Jesus möchte nicht, dass jemand verloren geht. Er möchte, dass jeder aus seinem lauen Glauben heraus zu einem starken Glauben kommt. Er möchte, dass eine brennende Liebe wieder neu erweckt wird. Ist das nicht wunderbar? In der Ehe muss man auch ständig an der Liebe arbeiten. Und selbst die Engel im Himmel sehnen sich nach der Wiederkunft Jesu, wie wir es in Offenbarung 14, Vers 15 lesen können. Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß: Sende deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Es ist noch Zeit. Es ist noch Gnadenzeit. Sehnen wir uns nach seinem Kommen oder möchten wir hier auf Erden noch etwas zu Ende bringen? Lasst uns bitte darüber tief nachdenken. Ja, ich wiederhole mich. Es ist noch Gnadenzeit. Wir können aus dem lauen Zustand herauskommen und echte Wartende werden. Wenn das geschieht, dann möchten wir das auch unseren Mitmenschen weitersagen. Jeder nach seiner Gabe und Fähigkeit. Gott wünscht sich echte Wartende, die er mit offenen Armen empfangen kann, wenn er zu seiner Zeit wiederkommt. Und mit dem Text aus Titus 2, Verse 13 bis 14 möchte ich schließen. Wir warten aber auf das, was unsere wunderbare Hoffnung ist, auf das Erscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns zu erlösen von aller Ungerechtigkeit. Fühlst du dich berufen? Sag ja und stimme voll Herzen mit mir in das Loblied ein, was wir gleich singen werden. Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Amen.
Jesus. show me how rejoicing. Das ist ein fröhlicher Tag. Ist das nicht für euch? Ja, dann singen wir.
Ich verstehe Englisch gar nicht.
Oh, happy day, das kannst du verstehen.
Jetzt schon. Also, jetzt
ja, nochmal.
Wenn ich verstehe, ich
weiß mal. Oh, he was my Caesar. Oh.